Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Frühling im Krieg hat etwas Frivoles. In den Parks erstrecken sich Teppiche aus Krokussen, in der Luft liegt Neuanfang. Lilf hat sich vom ersten Schock erholt und zeigt Widerstandswillen durch die Rückkehr zum Alltag. Die Cafés sind voll, ein paar der teuren Geschäfte haben die Schaufenster zugenagelt, aber der Prospekt der Freiheit, früher Lenin-Prospekt, läuft noch immer so breit und selbstsicher auf Sigmund Gogolewskis prachtvollen Opernbau zu wie der Trommelwirbel auf den Tusch. Sonja Zekri ist für die Süddeutsche Zeitung durch Lviv, das ehemalige Lemberg, spaziert. Ein surrealer Besuch, denn die Pracht des beginnenden Frühlings kann die Anspannung nach den ersten Bombardierungen auch im Westen der Ukraine natürlich nicht überspielen. Reichen die Vorkehrungen, fragen Sie mich, nach dem Krieg? Die Frankfurter Allgemeine konzentriert sich im Gespräch mit dem Architekturkritiker Peter Knoch nach 4 Wochen Bombardement auf das Stadtbild von Kiew und es mutet etwas seltsam an, so ein ganz sachliches Interview über Bauten, Architekturstile und Ingenieurskunst zu lesen, ganz ohne Menschen. Aber Kiew aus diesem Blickwinkel, da lernt man auch dazu. Die architektonische Identität der Stadt ist definitiv europäisch und weit weniger russisch, als es in anderen Teilen der Ukraine ist, sagt Knoch. Kiew hat einen ganz eigenen Charakter. Kiew hat nicht diese massive Monumentalität im Zentrum. Besonders bewunderte er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen die Ingenieursbaukunst der Stadt. Dazu gehört zum Beispiel die tiefste U-Bahn-Station der Welt. Arsenalnah, 105,5 Meter geht es hinunter bis zum Gleis. 5 Minuten dauert die Fahrt mit der Rolltreppe hinunter. Und man fragt sich unwillkürlich, ist es da nun für Menschen besonders sicher bei einem Angriff? Oder kann so ein ganz besonders tiefer Schacht auch zu einer ganz besonders tiefen Falle werden, wenn man dort vor den Raketen zwar ganz gut geschützt ist, aber womöglich auch nicht wieder raus kann? Um die Kinder geht's. Das ruft Katharina Rehl uns aus der Süddeutschen Zeitung zu und erzählt von aus der Ukraine geflüchteten Kindern, die in ihren deutschen Unterkünften am Laptop sitzen und von Berlin, München oder Erfurt aus online beschult werden über ihre ukrainische Lernplattform. Der Ukraine gelingt mitten in einem schrecklichen Krieg genau das, was in Deutschland in 2 Jahren Pandemie und auch in Welle 5 noch nicht so wirklich klappen wollte. Funktionierender digitaler Unterricht. Corona und Flüchtlinge aus der Ukraine, die beiden riesigen Herausforderungen des deutschen Schulsystems derzeit. Wobei die Süddeutsche für Pragmatismus plädiert, vor dem Hintergrund, dass etwa die ukrainische Generalkonsulin die geflohenen Kinder gar nicht ins deutsche Schulsystem integrieren möchte. Sie gehen ja bald wieder nach Hause. Und der völligen Ungewissheit, weil nun mal leider niemand weiß, wann das sein kann. Und was dann von ihrer Heimat noch übrig ist. Zitat: Weder wird man einem Jugendlichen kurz vor dem Abschluss verweigern können, in digitalem Unterricht seine schulische Ausbildung in der Ukraine zu beenden. Aber Tausende, auch jüngere ukrainische Kinder, vor digitalen Endgeräten zu parken und ganz auf das Weiterfunktionieren des dortigen Bildungssystems zu setzen, das wäre ein Davonstehlen aus der Verantwortung, steht in der Süddeutschen. Es ist merkwürdig, dieser Tage quer durch die Feuilletons zu lesen und aus solchen Artikeln wie eben dann plötzlich eine Überschrift zu entdecken wie »Jeder Mensch ist eine Sprungfeder« im Tagesspiegel. Der erzählt vom Abwarten, sich ducken und plötzlich wieder emporschnellen, kraftvoll und elegant. Es geht um eine eindrucksvolle Tanzperformance in der neuen Nationalgalerie in Berlin, wo die Sneaker auf dem Granitboden quietschen, dass es eine Freude ist.